BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Mahlzeit und herzlich willkommen zum BI or Die Podcast. Ich bin Ulrich aus dem wunderschönen Willich und ich stelle mir heute die Frage, ist Microsoft Fabric nur alter Wein in neuen Schläuchen oder wirklich die Revolution? Und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast heute eingeladen. Das ist der Michael. Michael ist eine Institution, wenn es um Power BI geht, sehr aktiv auf LinkedIn, YouTube. Ich möchte nicht unterschlagen den Power BI Deep Dive mit Arthur König zusammen. Immer wieder sehr sehenswert. Wenn ihr also etwas wirklich Tiefgründiges über Power BI erfahren wollt, schaltet auf jeden Fall ein. Hauptberuflich ist er DAX-Künstler und man kann es nachlesen, er stellt sich wohl häufiger die Frage, ob man das wirklich essen kann. In diesem Sinne, Mahlzeit, Michael.
Ja, danke. Danke für die nette Vorstellung. DAX-Künstler ist nett gesagt. Also wir haben ja gestern wieder mit Arthur zusammen dann mal gewisse Dinge tiefer betrachtet. Ich glaube, das ist dann auch relativ nerdig. Das wollen wir ja hier nicht sein. Deswegen vergessen wir mal, dass ich DAX-Künstler bin und gehen mal lieber auf die Themen, die dich interessieren.
Genau, aber bevor wir da reinspringen, habe ich noch eine ganz andere Frage. Welche Reise war denn bisher deine bislang aufregendste?
Also, da kommt drauf an, aufregendste. Also, gibt es ja verschiedene, also ähnlich wie wir es hier bei uns machen, nach welcher Kriterium werte ich das Ganze aus? Wenn ich nach dem Kriterium abgefahren gehe, dann ist es wahrscheinlich Kolumbien gewesen, aus unterschiedlichen Gründen. Wenn ich nach dem Kriterium kulturell und andere Mentalität gehe, dann ist es wahrscheinlich Japan. Und wenn ich nach dem Kriterium exotisch gehe, dann ist es wahrscheinlich Marokko. Also je nachdem, nach welchem Kriterium man das bewertet, kommen wahrscheinlich unterschiedliche Länder raus. Und wenn ich nach dem Kriterium gehe, naja, was war anders, aber doch irgendwie so, wie man es erwartet hat und doch irgendwie vertraut, dann ist es die USA. So, ich glaube, da ist wirklich so, jedes Land hat so ein bisschen seine Einzelheiten, aber so im Overall-Ranking, wenn man so jetzt mal sagen muss, ich muss es mal wirklich ranken, ja, dann ist es Japan. Dann ist es ganz, ganz klar Japan, weil ich glaube, das ist so eine andere Kultur, die uns trotzdem so geprägt hat. Also ich glaube, gerade wenn man jetzt mal die jüngere Generation mit den Mangas sich anschaut, das ist ja mega. Also Mangas, Anime prägt ja die junge Kultur. Und ich habe von so vielen jüngeren Menschen, das darf man mittlerweile sagen, gehört, oh Japan, das ist ein Lebenstraum von mir. Ich bin da hingeflogen, weil der Flug billig war. Also Japan, Sachen halt, wenn man dann mal so an Orten ist, die man aus dem Fernsehen kennt, so Times Square oder das ist schon cool, dann sagt man ja, ist schon mal schön da gewesen zu sein.
Ja, wo du gerade sagst, schön da gewesen zu sein, lass uns mal in das Thema reingehen und da habe ich nämlich tatsächlich mit dem schön da gewesen zu sein. Ich war ja vor kurzem auf der SQL-Konferenz in Hanau, jetzt nicht ganz USA oder Japan, aber immer in Hanau und da wahrscheinlich aufgrund meines Alters, wurde ich ständig angesprochen, so nach dem Motto, du bist doch bestimmt auch so ein SQL-Server-Typ. Mhm. Und ich bin es ja nun mal nicht. Aber wenn man dann an so einem Tisch steht, dann bekommt man eben auf einmal andere Gespräche mit, die nicht in der eigenen Bubble, also in unserer Fabric Power BI Bubble ablaufen, sondern das war dann wirklich das Thema, ach, dieser ganze Fabric-Quatsch, das ist doch einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen. Daneben hast du dann aber eben auch schon Leute, die mit Azure bisher arbeiten, da im Grunde ja auch den ganzen Toolpark haben und die auch so ein Stück weit sagen, naja, das ist ja jetzt nicht wirklich was Neues, was sie da mit Fabric abliefern. Was ist denn überhaupt dieses Fabric, Michael? Kannst du uns da irgendwie so 2, 3 Sätze zu sagen?
Fangen wir mal ganz einfach an. Fabric ist ja am Ende das, was du genau beschrieben hast, es ist eine Kombination aus ganz vielen Produkten, die Microsoft vorher schon hatte. Es gab Power BI, es gab Synapse, es gab die Azure Data Factory, es gab irgendwo bei dem einen oder anderen den SQL Server. Und was Microsoft jetzt gemacht hat, sie haben diese ganzen Themen in einer Suite gebündelt. Sie haben das alles zusammengenommen, dass es sehr, sehr einfach ist, unterschiedliche Bereiche aus ihrem Portfolio zu nutzen und das alles auch auf einmal miteinander sehr, sehr schnell kommuniziert. Weil ich habe mal vor 2-3 Jahren ein Synapse aufgebaut. Ich war die Hälfte des Tages nur damit beschäftigt, die Verbindung zu setzen, die richtigen Schlüssel einzugeben, die IP-Adressen zu whitelisten. Und jetzt mit Fabric hat Microsoft eigentlich eins geschafft. Es ist super, super einfach, sich eigene Cloud-Infrastruktur-Themen per Knopfdruck aufzubauen.
Ja, ich glaube, wir müssen aber den Hörern kurz sagen, dieses Synapse, was ist das?
Ach so, gut. Synapse war die Welt vor Fabric. Synapse war ein Data Lakehouse Architektur, auf der man dann mehr oder weniger, und das ist das Schöne, ein Interface hatte, mit dem man mit SQL interagieren kann. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Ganz viele Leute kommen ja, wie du sagst, aus dieser SQL-Welt und Microsoft hat halt diese Lakehouse-Welt irgendwo aufgebaut und man kann mit SQL in solchen Tools auch interagieren. Im Hintergrund sind dann Paketfiles, sind dann Storage-Formate und da sind wir aber schon bei dem Thema, das interessiert ja im Frontend, also in der Nutzung keinen Menschen. Es interessiert ja keinen Menschen, was dahinter liegt. Am Ende möchte der Chef oder der Abteilungsleiter oder wer auch immer seine Zahl sehen. Und wie er zu dieser Zahl kommt, ist ihm ganz, ganz oft schrecklich egal. Und ihm ist auch egal, welche Infrastruktur dahinter liegt. Ihm geht es darum, ich möchte meine Zahl sehen, ich möchte sie möglichst einfach sehen, es soll möglichst richtig sein und es soll möglichst einfach zu nutzen sein.
So. Ja. Und du hattest eben noch ganz viele andere Azure-Tools genannt. Da sind wir natürlich auch so im Bereich von Orchestrierung, da sind wir im Bereich von Automatisierung, also sprich, ich möchte etwas auslösen, wenn Werte überschritten werden, etc. Also da, das ist halt wirklich so ein richtiger Toolpark, wo ich mir einzelne Tools dann lizenziere oder auch nicht, je nachdem, wie ich sie brauche. In Fabric habe ich jetzt verstanden, ist das alles schon drin? Das ist also einmal quasi das komplette Paket, oder?
Also Microsoft hat so ein bisschen sich vorgestellt, wie denke ich Excel zu Ende in der Richtung von Datenanalyse? Wieso? Naja, sie haben halt alle möglichen Themen, die sie in ihrem Portfolio haben, die mit Daten und Analytics zu tun haben, geschaut, wie kann ich das bündeln? Und wie kann ich das dem Endnutzer und den Unternehmen zur Verfügung stellen, dass sie möglichst einfach auf eine komplette Suite Zugriff haben? Und das alles in sich auch zusammenpasst. Und jeder, der mal mit Daten gearbeitet hat, weiß, das Schwierigste an der ganzen Thema ist immer die Integration, ist immer die, wie kriege ich es von A nach B geschaufelt, wie kriege ich es jetzt integriert? Und Microsoft sagt jetzt ganz einfach, du musst es einmal in Fabric reinkriegen und wir versuchen dir das so einfach wie möglich zu machen und dann bist du in einer Welt, in der alle zusammen miteinander arbeiten können, so ein bisschen, ich habe Notebooks, so klassische Sachen, ich kann mit Python arbeiten, da haben wir wieder den Data Engineer, den AI Engineer und was es da noch so alles gibt, dann habe ich Data Flows zum Beispiel, das kennt jeder, der mit Power Query mal gearbeitet hat, der kann Data Flows nutzen und zum Schluss habe ich mein Semantic Model, naja, das ist dann der wirkliche Endnutzer und darauf kann ich dann halt auch hingehen und theoretischerweise auch eine Integration nach PowerPoint machen und so den Chef abholen, den CEO abholen, wo ich eine dynamische Analyse habe, die in PowerPoint sehe ich gegebenenfalls meine Sales-Daten des letzten Tages, die aus meinem SAP-System eingespielt werden. Also man kann sich damit innerhalb eines Environments, innerhalb von Fabric bewegen und seine ganze analytische Strecke End-to-End abbilden. Und das Charmante ist, dass je nachdem, wie komplex mein Use Case ist, ich unterschiedliche Wege nehmen kann. Also der einfachste Weg ist, gerade in großen Konzernen relativ oft vor, ich binde eine CSV oder eine Excel an. Wieso? Weil die Verwaltung im Hintergrund so komplex ist, dass es am einfachsten ist, naja, wir machen das mal schnell über CSV oder Excel Weg. Weil ehe wir jetzt hier die richtigen Genehmigungen, die richtigen Personen haben, ist das jetzt der schnelle Weg. Das wäre so der Quick-and-Dirty-Weg. Aber ich kann genauso auf mein SAP-System zugreifen und die HANA-Tabellen anbinden und ummodellieren und dann darauf ein Reporting machen. Also ich habe so die komplette Bandbreite zwischen schnellem Individualreporting und Enterprise-Level. Und das ist, glaube ich, auch so das Spannungsfeld, wo sich Microsoft und gerade Fabric so ein bisschen befindet. Aber das ist halt schon, sie versuchen, eine Suite bereitzustellen, die vom kleinsten User, also vom Einzeluser bis zur großen Organisation alle relevanten Use Cases abdeckt.
Ja, also auch ein Stück weit skalierfähig ist. Und vor allen Dingen, was ich ja auch sehr charmant finde, ist, du hast es so wirklich sehr plakativ gesagt, aber auch sehr treffend. Es ist Excel zu Ende gedacht. Ich hole eben auch meinen Fachbereich ab, indem ich über Low-Code-No-Code-Möglichkeiten eben ihn die Möglichkeit schaffe, wirklich seine fachliche Idee, seine fachliche Vision umzusetzen. Und das im besten Fall ja sogar, sagen wir mal, mit wenig Zutun der IT.
Und wenn man, den Punkt jetzt noch ein bisschen weiter spinnt, ist Fabric eigentlich auch ein Kommunikationsmedium. Wieso? Weil man erlebt es ja ganz oft, dass Fachbereich Anforderungen hat, Anforderungen formuliert und IT sich denkt oder BI sich denkt, was wollen die gerade von mir? Und dadurch, dass ich aber so diese gemeinsame Basis des Fabrics schaffe, müssen sich auf einmal die IT-Abteilungen damit beschäftigen, naja, was ist eigentlich mein Use Case Business-Seite? Und andersrum muss sich aber auch das Business damit beschäftigen, naja, wie muss ich die Daten überhaupt erstmal strukturieren? Und beide unterhalten sich auf derselben Plattform, beide unterhalten sich auf denselben Entitäten. Ich rede über semantische Modelle, ich rede über Berichte und ich rede über, wo kommen die Daten her? Und beide unterhalten sich basierend auf einer gemeinsamen Data Fabric, also Fabric in dem Fall. Und das sorgt auch dafür, dass die Schnittstellen besser sind, indem ich halt einfach kommuniziere in, oh, warte mal, ich brauche ja die Dimension, warte mal, ich brauche das. Und im Idealfall wandert auch gewisse Aufgaben, die man vorher zentralistisch hatte, wandern die auch in die Fachabteilung mit Fabric, weil ich einfach jemandem sagen kann, pass auf, bis zu dem Punkt kannst du das selber machen, bis zu dem Punkt kannst du deine Dimension selber verwalten, kannst du dir Attribute hinzufügen. Also man gibt auch so eine gewisse Flexibilität an den Fachbereich weiter. Oder sollte es weitergeben.
Ja, aber jetzt bringt ja jede Chance, ist auch immer ein Stück weit ein Risiko. Jetzt haben wir ja genau im Moment in vielen Unternehmen so einen kleinen Gap zwischen IT und Fachbereich.
Ja.
Siehst du das eher als Chance, dann Fabric einzusetzen und da im Grunde nochmal so die Kommunikation in Gang zu bringen? Oder sollte man das vorher schon halbwegs im Griff haben?
Ich glaube tatsächlich, an der Stelle ist Fabric Chance und Risiko zugleich. Weil gerade wir Deutschen neigen dazu, wir versuchen für alles Regeln einzuführen, wir versuchen Strukturen einzuführen, wir versuchen uns an Standards anzulehnen und die dann durchzuziehen. Und das Problem ist, dass dadurch, dass ich so ein riesiges Tool habe mit so vielen Möglichkeiten und ich kann nicht alles vordenken. Ich kann aus einer IT-Abteilung nicht alle Cases vordenken. Ich kann nicht alles definieren, weil wenn ich das versuche, dann höre ich gar nicht mehr auf und fange gar nicht an. Ich muss viel, viel mehr in den Working-Modus kommen, wo sowohl meine Fachabteilung gewisse Grundneeds von Datensicherheit, gewisse Grundneeds von Lineage versteht, als auch, dass die IT ein bisschen Vertrauen hat in den End-User oder nicht mal den End-User, sondern den User in der Fachabteilung und gewisse Kompetenzen halt auch sagt, ja, du darfst dein Datenmodell bauen, ja, du darfst es noch anpassen. Und dass da eher eine Kommunikation entsteht und man sagt, naja, klar, es gibt zentrale Datenmodelle, so, ich sag mal so, die P&L für einen Konzern sollte vielleicht nicht jeder nochmal anpassen können. Aber ganz oft habe ich ja Kennzahlen, die, wo es auf Deutsch gesagt egal ist, ob die Nachkommastelle stimmt oder nicht. Und solche Sachen kann ich dann halt auch gut auslagern und sagen, ja, bau es dir selber, geh bis da und dahin. Ich glaube, da ist aber unsere deutsche Mentalität, alles muss ganz genau stimmen, manchmal so ein bisschen hinderlich, weil oft geht es ja auch bei vielen Kennzahlen nicht um die genaue Nachkommastelle, sondern eher um Entwicklung, eher um Trends. Und da ist halt die Frage, wie geht man da auch mit so einer Datenkompetenz auf? Also wie verstehe ich die Daten? Wie teile ich mit, wie ich die Daten nutzen kann? Und ich glaube, das ist die viel größere Herausforderung als die technische Herausforderung. Weil, sind wir doch mal ehrlich, technisch wird Microsoft das Ganze auch noch weiterentwickeln. Irgendwann muss der technische Nutzer gar nicht mehr so viel machen, weil er sagt, also ich habe heute zum Beispiel einen Power Automate Flow geschrieben. Ja, ich habe gesagt, ich habe da Daten, wenn das und das passiert, schieb es mir dahin. Und das wird in Fabric auch noch kommen, dass du viel, viel mehr mit solchen KI-Tools arbeiten kannst. Und dann geht es eher so um dieses, wie verstehe ich Daten, wie arbeite ich mit Daten, als das technische Umsetzen.
Ich mag da gerade mal einhaken. Und zwar hast du gerade für mich zwei sehr entscheidende Punkte gesagt, nämlich zum einen die Entwicklungsgeschwindigkeit von Microsoft und zum zweiten, dass ich unfassbar viele Möglichkeiten innerhalb von Fabric habe. Ist das nicht in Kombination dann doch vielleicht überfordernd für den Fachbereich?
Definitiv. Ja. Und es ist auch so, dass man so viele Möglichkeiten hat, die man auch gar nicht kennt, wo man sich Stück für Stück ranarbeiten muss. Und wir kommen ja alle so ein bisschen, also du ja auch, so ein bisschen aus dieser Power BI-Welt. Und schon da ist es ja so, dass ganz viele Leute gar nicht wissen, ja, wie nutze ich das jetzt alles in Kombination, weil viel zu viele Möglichkeiten gibt. Und das ist mit Fabric jetzt nochmal krasser, weil ich habe jetzt sozusagen nicht nur das Frontend, sondern ich habe ja diese kompletten Möglichkeiten des Data Warehousing, des Lakehouses, des, wie kann ich Pipelines aufbauen, wie kann ich das Ganze orchestrieren. Das ist ja auf einmal alles in einem Tool, was ich per Knopfdruck aufsetzen kann. Also man muss sich nur mal überlegen, jeder Mensch mit einer Fabric-Lizenz oder mit einem Trial ist in der Lage, innerhalb von 10 Minuten ein komplett eigenes Lakehouse aufzubauen. So, und es funktioniert.
Jo, hallo zusammen, da muss ich einmal schnell dazwischen und zwar mit Werbung. Und zwar für den 13.03.2025 in Köln in der Wohngemeinschaft. Das Power BI Event des Jahres, 100% Community. Was erwartet euch? Ein grandioses Speaker-Line-up. Dann genug Zeit zum Netzwerken. Und reicht das alles noch nicht? Ja, wir haben auch noch eine Comic- und Gaming-Area für euch vorbereitet. Wenn das nichts ist, checkt es aus auf der Seite. Wir machen abends natürlich auch noch eine kleine Party. Ich bin da, ich freue mich auf euch. 13.03. Köln in der Wohngemeinschaft. Power BI. Bis denn. Ciao.
Und wenn man sich mal überlegt, was das bedeutet, was das für einen Impact ist, wie schnell man sehr, sehr durchdachte technische Lösungen aufsetzen kann, ohne wirklich Experte drin zu sein. Und das ist tatsächlich, wo ich sage, jo, das kann jemanden sehr, sehr schnell überfordern. Und das wird an der einen oder anderen Stelle auch sehr, sehr schnell Menschen überfordern. Auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, was jahrzehntelang Menschen aus der Fachabteilung in Excel mit VBA verbrochen haben, dann sage ich mir so, jo, Jungs, ihr versteht ja, wie es funktioniert. Und wenn ich diesen Menschen so einen ungefähren Plan bereitstellen, ungefähr einen Ablauf bereitstelle und sage, das sind für dich die wichtigen Punkte, ja, dann müssen die ja alles nicht im Detail wissen, aber die wissen, okay, wenn ich mich daran halte, an so ein gewisses Schema, ja, dann funktioniert das ganz gut. Und da ist, glaube ich, auch zukünftig so ein bisschen die IT mehr in der Rolle für, naja, gewisse Sachen sind zentral, die müssen sie machen, aber gewisse Sachen sind dann auch eher dezentral zu sehen, wo die IT auch mehr ein Enabler der einzelnen Fachbereiche wird. Ja. Und da hat man dann auch so den Übergang, wo möchte ich es zentral haben und wo möchte ich es eher dezentral haben. Und das ist für mich mehr eine Organisationsfrage als eine technische Frage.
Ja, absolut. Und da kann ich auch nur beipflichten, wenn man sich allein die Vielzahl der Sachen ansieht. Also ich kann ja ein Lakehouse bauen, ich kann ein Warehouse bauen, ich kann alles orchestrieren. Ich kann allein, wenn ich mir ansehe, wie ich Daten in zum Beispiel ein Warehouse bringe oder in ein Lakehouse bringe. Ich habe so viele Möglichkeiten, das zu tun, eben Low-Code, No-Code über Dataflows, also Dataflows Gen 2. Ich habe zusätzlich die Möglichkeit, wenn ich in Python, da sind wir bei Data Analytics, die halt wirklich sehr, sehr viel mit Python arbeiten, die auch wissen, wie man mit Python zum Beispiel Daten so aufbereitet, dass sie perfekt maschinenlesbar sind. Ich habe da über Notebooks die Möglichkeit, die Daten bereitzustellen. Also ich habe wirklich so einmal den ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten. Ja. Und man muss nicht immer in jedem Bereich der Beste sein. Das ist auch so, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und selbst wenn ich nicht der Beste bin und aber dahin kommen möchte, dass ich das wirklich sinnvoll benutze, habe ich ja dann immer noch die IT als Bearingspartner, die das ja schon jahrelang tun. Ja. Und das ist genau, nochmal um den Bogen zu spannen, was du ja, glaube ich, auch eben angesprochen hast mit diesem Gemeinsam. Wir müssen mehr auf ein Gemeinsam kommen, dass wir wirklich als Unternehmen denken und ja, IT und Fachbereich eben nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander.
Ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, was man ja manchmal so der IT oder der BI vorwirft, so dieses Gott- oder Gott-Syndrom. Ja, wir können es, wir wissen es, ihr wisst nichts. Und aus dieser Haltung muss man Stück für Stück raus, glaube ich, sondern eher eine Haltung, naja, ihr könnt was anderes, was wir nicht können. Ihr habt Ahnung über die Domain, ihr habt Ahnung über die Daten, was dann wirklich drinsteht. Und jetzt arbeiten wir zusammen, weil jetzt geht eher aus dem Fachbereich, dass jemand sozusagen dann sich Daten-Knowledge aufbaut oder andersrum, dass jemand aus der IT sich Domain-Knowledge, also Fachbereichs-Knowledge aufbaut und man dann eigentlich für solche Fabric-Themen in so einem Hub-and-Spoke-System so kleine Data-Spokes überall wieder hat, Data-Hubs dann wieder, sodass das sich so wie so ein Spinnennetz ausbreitet und man eigentlich über dieses hinwegkommen muss, dass man sagt, naja, wir und die, sondern eher hingeht und sagt, naja, man hat dann halt so den Business-Nerd. Das ist der Junge, der halt das Datenthema versteht, aber trotzdem noch tief genug im Business drin ist, dass er schnell Modelle entwerfen kann, dass er schnell hingehen kann, Anpassungen machen kann. Und wenn der dann raus ist, dass er sagen kann, okay, jetzt brauche ich mal zentralen Support, dann immer noch so den Backup hat einer zentralen BI, einer zentralen IT-Abteilung, die ihn dann unterstützen kann in den einzelnen Fragestellungen. Weil ganz ehrlich, wenn man sich mal überlegt, wie groß das Thema Fabric ist, ich habe Data Factory, es gab Experten, die nur das machen. Die machen nichts anderes als Pipeline-Aufbau. Die machen nichts anderes als Datenintegration. Das ist jetzt ein Teilbereich. Dann habe ich das ganze Thema Data Warehousing, Lakehousing. Es gab immer Leute, die nichts anderes gemacht haben, als Datenmodelle zu strukturieren, Data Warehouses aufzubauen, sei es nach Star-Schema, sei es nach Immen, sei es nach Data Vault. Und dann gab es immer noch die Leute, die dann Businessmodelle draus gemacht haben. Und das ist jetzt alles in einem Tool. Also das heißt, jemand hat die Möglichkeit, es end-to-end zu machen, kann aber nicht in jede Tiefe reingehen. Also man kann es ja jetzt sogar fürs Frontend nochmal, es gibt Leute, die machen Data Storytelling. Ja, macht auch nicht jeder. Also das ist so breit geworden. Und ja, es macht Sinn, dass einer dann end-to-end das Ganze in einem gewissen Ebene hinbekommt. Und das geht mit Fabric wieder. Ich glaube, da waren wir jahrelang weg, dass jemand wirklich ein eigenes BI-Projekt sozusagen in Eigenregie durchführen konnte. Das geht wieder. Auf der anderen Seite, wenn ich es aber dann für Konzerne mache, ja, dann habe ich wieder Experten in jeder dieser einzelnen Sachen.
Ja, ich habe mir eben schon Notizen gemacht, also über diesen Business-Nerd, von dem du gesprochen hast. Da müssen wir parallel nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Das klingt super spannend. Ist sehr faszinierend, ob der Fachbereich mehr IT-Wissen aufbauen sollte oder die IT mehr Fachbereichswissen. Wird ein eigener Podcast versprochen. Super cooles Thema. Ich glaube, es
sind in beiden Richtungen.
Ja. Lass uns da tatsächlich getrennt nochmal drüber reden. Also, wie gesagt, dafür ist das Thema auch zu spannend, um das jetzt hier noch irgendwie so nebenbei zu machen. Jetzt habe ich verstanden, also Fabric ist ja im Grunde eine Zusammenfassung von verschiedenen Services, die jetzt schon da waren, aber unter einem Titel Microsoft Fabric. Und dieser Titel ist ja nicht das einzige, sondern ganz viele Schnittstellen, die ich mir ansonsten in Azure halt manuell hätte ziehen müssen, sind schon da. Ist alles wirklich gut schon verzahnt und über die Geschwindigkeit, mit der Microsoft weiterentwickelt, wird es selbst die Sachen, die noch nicht so perfekt verzahnt sind, werden mit Sicherheit in absehbarer Zeit dann auch sehr, sehr gut miteinander funktionieren. Aber jetzt gibt's ja nicht nur Microsoft. Reden wir auch mal über Konkurrenzprodukte. Also spontan fällt mir da jetzt Snowflake ein zum Beispiel.
Databricks.
Databricks, genau. Wie siehst du denn da die Abgrenzung? Also gibt's da eine?
Ehrlicherweise glaube ich tatsächlich, dass einige der Produkte, die du gerade genannt hast, also schau mal nach Databricks oder Snowflake, dass die in gewissen Themen sogar besser sind als Microsoft. Dass die einfach mal länger in dem Markt sind, länger in dem Themengebiet sind, mehr Erfahrung haben, gegebenenfalls auch bessere Performance. Ich glaube, darüber könnte man streiten, ist auch vollkommen egal. Oder auch SAP hat ja auch Datasphere. Also gibt ja unterschiedliche aber der Main-Punkt ist, ich habe ja vorher gesagt, Fabric ist eigentlich Excel zu Ende gedacht. Und wieso hat man Excel immer genommen? Weil es gab ein Ease of Use. Es ist ja nichts einfacher, als eine Excel aufzumachen, drei Daten reinzuknallen und direkt kann ich einen Pie-Chart machen. So. Und ähnlich ist ja die Idee bei Fabric. Es ist so einfach zu benutzen, es ist so schnell, was aufzusetzen, dass ich gar nicht große Entscheidungen treffen muss, sondern dass dieser Ease of Use killt eigentlich die Frage, naja, was mache ich denn jetzt? Es ist einfach dabei, weil nicht umsonst shippt Microsoft ja den Trial so generös aus, weil sie wollen natürlich, dass die Leute damit anfangen. Sie wollen natürlich, dass die Leute sich mal schnell ein Lakehouse hochziehen. Und damit hast du halt so ein Catch-Thema, wo du sagst, naja, mach erst mal und dann überleg dir, brauche ich es oder brauche ich es nicht. Aber du machst halt super schnell Proof of Concept und es funktioniert. Und dann gehst du weiter. Und das war ja genau der Fall mit Excel. Wie viele Auswertungen hat man denn schon gesehen, wo jemand sagt, naja, wir hatten das immer in Excel, da hat mal jemand was gebaut. Und aus diesem, da hat mal jemand was gebaut, ist, ja, das ist jetzt eigentlich unser Company Reporting. So. Und ähnliches System ist ja mit Fabric entstanden oder vorher schon mit Power BI. Wie viele Reports sind in Power BI entstanden? Weil einfach jemand sich dafür begeistert hat, angefangen hat, es gezeigt hat, es begeistert hat und es weiterging. Und jetzt geht man diesen Weg, den man irgendwann mal angefangen hat mit einer Excel, dann zu Power BI, geht jetzt Microsoft konsequent weiter und sagt, ja, nimm doch Fabric. Ist doch da, ist doch schon drin. Und ganz, ganz viele Unternehmen haben sich ja irgendwann nicht mehr bewusst für Power BI entschieden. Und ein ähnliches Effekt kann ich mir vorstellen, wird es für Fabric geben. Ganz viele Unternehmen entscheiden sich nicht bewusst für Fabric. Es ist einfach da und es ist einfach in diesem Microsoft-Environment, in diesem Ökosystem so integriert, dass du es einfach mitnutzt. Und dann die Frage ist, naja, von der Datenstrategie-Perspektive, wie nutze ich es mit Databricks? Wie nutze ich es mit Snowflake? Und dann kommt ja Microsoft wieder mit seiner cleveren Strategie und sagt, naja, wir haben da Integratoren, da kannst du direkt auf deine Snowflake-Tabellen verlinken, da kannst du direkt das integrieren, da kannst du direkt Databricks aus der Pipeline triggern. Und das ist natürlich ein Ansatz, worum geht es am Ende, dass möglichst viele Menschen Compute, also Azure-Ressourcen nutzen. Und das möchte man damit triggern. Und das ist schon sehr clever gemacht.
Ich finde auch gerade, wo du das gerade angesprochen hast, dass die Verbindung zu externen Diensten wie Databricks oder Snowflake so einfach ist. Ich finde es unfassbar geschickt von Microsoft, dieses Mirroring anzubieten, nämlich, dass ich im Grunde die Speicherkapazität von Snowflake nutze, also meine bestehenden Snowflake-Daten habe, ja, und die eben nicht spiegeln muss, sondern ich habe im Endeffekt eigentlich nur einen Zeiger in die Snowflake rein. Und kann dann die Compute von Microsoft kaufen, um eben meine Analytics-Lösung auf den Daten, die ich schon in der Snowflake habe, laufen zu lassen, ohne dass ich auch noch Speicher bei Microsoft dazu kaufen muss. Super spannendes Thema. Also das haben sie schon wirklich sehr geschickt aufgezogen. Und man kommt halt wirklich schnell. Aber ich fand einen Punkt bei dir eben ganz spannend, wo du sagtest, es war bei Power BI genauso. Da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen noch plaudern. Bei der Rheinland war es auch tatsächlich so, Grüße gehen raus. Ich bin da halt zu Power BI gekommen und es war genau, wie du gesagt hast. Also Power BI wurde eben nicht mehr von der IT aktiv eingekauft, sondern es war so, wir haben tatsächlich damals ein Proof of Concept gestartet, weil ich gesagt habe, wir werden eine Microsoft Company, wir haben fast ausschließlich Microsoft Tools, außer damals die Datenbanksysteme im Einsatz. Lass doch mal zumindest Power BI mal angucken. Wir haben da ein Proof of Concept angesetzt und es war so, dass dieser Proof of Concept, glaube ich, über ein halbes Jahr laufen sollte. Wir wollten halt wirklich ausgiebig auch das Reporting dann testen und die Datenaufbereitung. Und da war es so, dass wir während des Proof of Concepts auf einmal eine Anforderung von Fachbereichen bekommen haben. Das ist in unserer E5-Lizenz von Microsoft schon drin. Wir setzen das jetzt ein. Bitte jetzt umsetzen. Also da wurde quasi der Proof of Concept einmal überholt und aus dem Proof of Concept wurde auf einmal ein Einführungsprojekt. Mhm. Und es war halt einfach so. Also von daher volle Unterstützung und ich vermute auch, es wird bei Fabric sehr ähnlich gehen. Dafür ist dieser jetzt Fabric mal 60 Tage testen Button doch sehr auffällig und sehr gut gesetzt.
Und es wird noch verrückter. Ein bisschen ausgeholt. Es gibt ja die Power BI Premium Lizenzierung. So. Das war die Lizenzierung für große Konzerne, die nicht jeden einzelnen User lizenzieren wollen oder können oder müssen, sondern die eine Kapazitätslizenzierung haben. Das heißt, jeder kann dann auf die Kapazität drauf zugreifen, wenn er eine Power BI Free Lizenzierung hat. Die braucht er, damit ich dann Rechteverwaltung und Ähnliches machen kann. Aber es gab diesen Premium Knoten, der jetzt abgeschafft wird. Und zwar macht Microsoft Folgendes. Statt den Premium-Knoten kriege ich jetzt eine F32, F64 Lizenzierung, die diese Premium-Kapazitäten enthält. Aber mit dieser F-Lizenzierung habe ich automatisch die Fabric-Kapazitäten. Ich habe automatisch die ganzen Backend-Kapazitäten. Was natürlich von Microsoft sehr, sehr clever ist, weil es gibt unendlich viele große Konzerne, die Premium-Kapazitäten haben, aber zum Beispiel ein Backend aufgebaut haben in Databricks, ein Backend aufgebaut haben in Snowflake, ein Backend irgendwo haben, vielleicht noch on-prem sind und auf einmal, weil sie Power BI so groß ausgerollt haben, haben sie diese Fabric-Kapazitäten mit, was einfach in diesem Bundling mit drin ist. Das ist so ein bisschen wie Teams ausgerollt wurde. Ja, war halt einfach da. Und auf einmal, früher hat man WebEx genutzt, hat man Zoom genutzt. Ich würde mal sagen, mittlerweile sind ja 90%, 95% aller Calls in Teams. Und ähnliches System wird durch Microsoft quasi für diese Backend-Sachen gemacht. Man rollt es einfach in die großen Unternehmen mit aus. Sie sind einfach da, die Kapazitäten. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, für eine IT ist das ziemlich gemein. Man überlegt sich eine Datenstrategie. Man sagt, okay, ich setze auf Databricks, ich setze auf Snowflake. Und auf einmal bezahlt man aber mit seinem Frontend-Tool eine komplette Backend-Suite mit. Und dann ist halt die Verlockung sehr schnell. Naja, eigentlich kann ich mir das mal anschauen. Vielleicht hilft das mir ja. Vielleicht kann ich ja jetzt an der einen oder anderen Stelle den Service runterfahren. Und dann sind wir wieder bei dem Mirroring. Ja, du bezahlst es mit und auf einmal kannst du überlegen, naja, wie kann ich jetzt die Kosten beim anderen runterfahren, weil ich habe ja hier schon ein Tool. Und das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Also das ist so diese Attacke aus der Lizenzebene und die andere Attacke ist halt aus, naja, du kannst es einfach mal nutzen. Ease of use.
Absolut. Spannendes Thema. Michael, ich könnte Stunden weiter erzählen. Das ist unfassbar spannend, weil ich auch noch, also mir gehen gerade auch schon wieder 1000 Sachen durch den Kopf. Ich glaube, wir müssen noch mal einen extra Talk irgendwie zu Fabric machen. Lass uns das auf jeden Fall noch mal auf die To-Do-Liste nehmen den Business Nerd. Für heute würde ich das Thema gerne hier abschließen. Ich habe das ich habe mir das so ein bisschen abgeguckt aus dem Data Brothers Podcast von unserem Kollegen Markus. Die drei Dinge für den Nachhauseweg. Ich bin jetzt nicht festgelegt auf die drei Dinge, aber was wäre denn so dein Fazit von wenn du jetzt nochmal zurückguckst, ist Fabric wirklich nur alter Wein in neuen Schläuchen oder Revolution oder irgendwas dazwischen?
Also, ich glaube, die Einzelteile von Fabric sind keine Revolution. Ich glaube aber auch, dass dieses Bundling, dieses Zusammenfassen, dieses Ease of Use, das ist eine Revolution. Das ist tatsächlich ein unglaublicher Mehrwert, dieses, ich kann es mal schnell nutzen. Ich brauche nicht tausende unterschiedliche Systeme, die ich verbinden muss. Das ist die Revolution, aber eigentlich die Einzelteile sind absolut nicht revolutionär, die sind einfach eine Weiterentwicklung, aber dieses Kombination, dieses Zusammenfassen, das ist für mich tatsächlich etwas, was in die Richtung Revolution geht, aber die Summe, also die Einzelteile sind keine Revolution.
Ja, so ein bisschen wie die Mondrakete, wenn wo uralte Hardware verbaut wird, wo man einfach weiß, es funktioniert, aber zusammengesetzt ist es einfach mindblowing.
Ja, das ist ein guter, Und stark. Am Ende ist man mit einem sehr mit Rechenpower eines Taschenrechners auf den Mond gekommen.
Ja, korrekt. Ja.
Gut.
Sehr schön. Herzlichen Dank. Wie es bei uns eigentlich immer schon Tradition war, der Gast hat das letzte Wort. Du darfst gleich alles sagen, was du möchtest, außer Danke. Denn ich möchte mich hier nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, Michael, für deine Zeit und für die vielen Inputs, die du uns gegeben hast. Da war viel dabei. Ich habe schon gesehen, 2 weitere Podcast-Themen, die ich auf jeden Fall auf der Liste habe. Ja, ich würde sagen, stage is yours.
An alle da draußen, keine Angst haben, einfach mal machen. Einfach versuchen, einfach starten und dann schauen, wo es hinführt.
Tolle letzte Worte. Vielen Dank, Michael. Wir sehen uns. Tschüss.
Ciao.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.